Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Sehr geehrte Damen, werte Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, hallo. Alle die, die wieder zuhören. Jungs, Mädels, Junge, Alte, ganz egal. Ich begrüße alle ganz, ganz herzlich und freue mich über jeden, der die Lauscher wieder aufgespannt hat. Nun, es ist die Osterwoche. Am Ende dieser Woche haben wir dann wieder die Osterfeiertage und das Wetter, na, wie es im Moment vorhergesagt wird, soll nicht so berühmt werden. Dafür war aber das vergangene Wochenende traumhaft. Wirklich wunderschön. Ja, und diese Zeit haben wir genutzt, um vor der Audiofolge 565, die heute dran ist, nochmal zwei Fernsehsendungen zu produzieren. Ja, Sie haben richtig gehört, zwei. Und zwar die Folge 205 und 206. Ich hatte seit längerer Zeit geplant, mal rauszugehen aus dem Studio, weil wir müssen die Erfahrung sammeln. Wir wollen ja irgendwann Messen und Ähnliches besuchen und müssen ja wissen, wie können wir mit den Kameras denn im Freien umgehen. Es sind ganz andere Verhältnisse. Wir haben wahrscheinlich nur Akkubetrieb zur Verfügung, keine Stromversorgung. Mit dem Licht ist es auch etwas ganz anderes. Im Studio haben wir alles schön eingeleuchtet. Da ist nicht mehr groß zu machen, ein bisschen Korrektur jedes Mal, aber das war's dann schon. Ja, und wenn man jetzt im Freien mit Gegenlicht, mit Sonne, mit allen möglichen zu tun hat, ist die Welt schon eine ganz andere. Die Themen. Naja, das war einmal Navigationssysteme, 7 Zoll Navigationssysteme, weil ich habe vor einigen Jahren eins gekauft für das Wohnmobil, mit einem 7 Zoll Display, welches ich aber auch im PKW verwende. Ich habe eine zweite Halterung dafür, denn dieses Ding, das war so schweineteuer und vorher hatte ich Billiggeräte da drin, die laufend Probleme gemacht haben, wirklich nur Mist gemacht haben. Außerdem sind sie alle kaputt gegangen im Laufe der Zeit. Im Laufe von, na, sagen wir mal, einem Jahr etwa, waren 7 oder 8 Geräte, die ich zum Testen hatte, sind einfach kaputt gegangen. Das eine, da hat der Bildschirm geflackert, bei anderen war nur noch weiß, der nächste hat nicht mehr gestartet, bei einem war die USB-Buchse irgendwie kaputt gegangen. Habe ich dann wirklich schweren Herzens ein sehr teures Gerät, 450 Euro, gekauft, welches für meinen 11-Tonner auch alle Straßen richtig vorhergesagt hat. Das heißt also von der Tonnage her, von der Achslast, von der Länge, von der Höhe, von der Breite, von irgendwelchen anderen Beschränkungen und so weiter. Und ja, das hat sich unterm Strich gesehen gelohnt. Es läuft noch. Es hat ein lebenslanges Kartenupdate und ich habe keine großen Probleme mit der reinen Navigation. Das Betriebssystem darunter, Windows, das macht die mir bekannten Probleme. Aller paar hundert oder tausend Kilometer kriegt es sie gebacken und dann läuft die Navigation nicht mehr und dann stürzt das Ding, wenn ich Glück habe, irgendwann ab. Wenn ich Pech habe, muss ich anhalten und muss irgendwo versuchen, ein Reset zu machen, damit er sich dann wieder von vorn hoch bekrabbeln kann. Aber die Navigation selbst ist über jeden Zweifel erhaben. Sprachsteuerung, ich hatte es mal mit in der Fernsehsendung, bei Geräten, die über Sprache gesteuert werden konnten, wahrscheinlich auch noch können, wenn sie nicht kaputt sind. Und damit bin ich zufrieden. Nun habe ich aber zwischenzeitlich Geräte gefunden, die gerade mal 50, 60 Euro kosten. Und da wollte ich wissen, was ist denn da dran? Kann man das oder ist das Schrott? Taugen die etwas oder taugen die nichts? Jo, und das haben wir dann natürlich gemacht. Dazu muss man natürlich mit dem Auto fahren und dazu mussten wir raus. Das war als einen Beitrag geplant. Aber dann kam es doch noch ein klein wenig anders, denn in dem Moment, wo wir das abgedreht hatten, wo wir fertig waren und uns auf eine schöne Bank gesetzt hatten, um ein bisschen was zu futtern und dann wieder nach Hause zu fahren, da kam dann die Idee, Mensch, das Wetter ist so schön, so traumhaft. Vielleicht sollten wir doch noch ein bisschen draußen bleiben. Es war ja noch ein anderes Thema anhängig, Dashcams. Also diese kleinen Kameras, die man im Auto an die Windschutzscheibe klebt, heftet, spuckt oder wie auch immer, und mit dem man dann etwas aufnehmen kann. Und ich wollte einfach mal wissen, wie sind denn diese billigen Teile in der Qualität? Und die gibt es ja ab 20 Euro etwa. Ja, und die habe ich dann verglichen mit der Yi, mit dieser kleinen weißen Kamera, die mir der Udo Rupkalwies vor anderthalb Jahren mal empfohlen hat, als ich in Zwickau war, bei TV Zwickau. Und dann mit unserer semi-professionellen Studiokamera, mit der kleinen, die wir haben. Ja, da haben wir gesagt, okay, Mensch, das ist so schön, jetzt wieder rein. Nee, machen wir nicht. Wir machen hier weiter. Ja, da haben wir weitergemacht. Das heißt, wir haben zwei Themen, die doch ein bisschen umfangreich geworden sind, aber interessant, mit schönen Landschaftsbildern natürlich dazwischen, und haben dann diese Sendung fertig gemacht. Ja, und da dann der Sonntag immer noch schön war, haben wir gesagt, gut, okay, also nehmen wir den Sonntag und machen noch was, denn es waren ja auch noch diese Kopfhochanzeigen. Ich meine jetzt nicht das für Kinder, diese Applikation, die auf dem Dattelfon läuft, sondern für Autos, das Einspiegeln von Geschwindigkeits- und Fahrzeugdaten, die aus dem Bordnetz, aus der ODP2-Schnittstelle gewonnen werden können, in die Windschutzscheibe. Und da gibt es nun ganz einfache Spiegel, wo man sein Mobiltelefon drunter legen kann, irgendeine Applikation lädt. Da gibt es, ich glaube, hunderte davon im Netz. Und dann damit durch die Gegend fährt. Die Apps laufen gut, ich habe eine Menge probiert, aber dieses Teil, sehen sich die Sendung an. Die kommt allerdings nicht am Ostermontag, sondern dann erst zwei Wochen später. Und dann habe ich auch noch zwei andere ausprobiert. Und das muss natürlich auch noch nachts gemacht werden, weil so eine Einspiegelung in die Windschutzscheibe, die tagsüber gut sichtbar ist, könnte ja nachts irgendwo blenden oder stören. Ja, dann haben wir auch gewartet bis nachts. Und in der Wartezeit habe ich gedacht, ich hol mal meinen Himmelsführer raus, meinen Sky Scout, und wir gucken mal, ob wir den nicht mal vorstellen können. Das ist ein Teil, das ist so eine Art, ja, wie so ein, wie soll ich sagen, wie ein einäugiges Fernrohr, was ich glaube gar nicht vergrößert, wo man nur durchgucken kann. Das hat eine Seite, ein Display, und darüber kann man es bedienen. Es hat einen Rechner und eine Datenbank eingebaut mit über 6000 Objekten. Und grundsätzlich kann man es vielleicht so beschreiben, ich halte es am Himmel auf irgendein mir nicht bekanntes Objekt, drücke eine Taste und er zeigt mir an, was ist das und was ist noch im Umfeld. Und ich kann dann zu diesem so identifizierten Objekt auch noch Texte wiedergeben lassen, auch auf Deutsch, Erklärungen, was das für ein Planet ist oder ein Sonnensystem oder Doppelsternsystem oder Galaxis oder Nebel oder sonst was. Und dann auch noch, wenn ich nicht weiß, wo denn nun der Sirius ist, dann gebe ich eben einen Sirius. Ich kann da auch Katalognummern eingeben dafür. Es gibt ja unterschiedliche Bezeichnungen. Und er zeigt mir dann mit Pfeilen im Display, das heißt im Durchguckteil, ist ja kein Display, in welche Richtung ich gucken muss. Und wenn ich es dann habe, dann macht er im ganzen Kreis insgesamt 8 Pfeile in alle Richtungen an. Das heißt, so viel wie jetzt ist es in der Mitte im Sichtfeld. So, er hat noch eine ganze Menge andere Möglichkeiten. Man kann Führungen machen über den Himmel, Erklärungen abgeben, zur Geschichte etwas erzählen und so weiter. Es ist einfach ein schönes Gerät. Und ich habe gedacht, das ist gar nicht so bekannt eigentlich. Man sollte mal sehen, die Dinger gibt es mittlerweile neu in den USA, so für um die 200 US-Dollar. Gebraucht in Deutschland kriegt man sie ab und zu schon mal so um die 100 Euro, in der Regel auch sehr gut erhalten, weil viele Leute vielleicht nichts damit anfangen können. Und das haben wir dann auch genommen und dann abends nochmal gefahren mit den Head-Up-Displays und natürlich auch diesen Himmelsgucker auch bei Nacht nochmal gezeigt, Wobei mit der Kamera da durchzugucken, um irgendeinen Stern zu sehen, da haben wir mehr gebraucht als für die ganzen anderen Beiträge. Naja, aber Sie müssen selbst wissen, wie Sie es beurteilen. Es ist eben sehr schwierig und unsere Kameras sind auch nicht für Nachtaufnahmen geeignet. Die rauschen dann schon ganz kräftig. Aber es sind ja Studiokameras. Eigentlich. So, das haben wir also am Wochenende getrieben. Damit Sie schon mal so ein bisschen Spannung aufbauen können und Vorfreude haben. Naja, und dann habe ich auch noch die Schüttelbatterie noch einmal thematisiert. Das war ja wohl ein Aufreger. Zwei Leute haben sogar mal nachgerechnet und haben gesagt, physikalisch kann das gar nicht sein. Ja, haben ja recht. Ich habe auch gezeigt, warum sie recht haben. Aber das können Sie sich schon am Ostermontag ansehen. Das mache ich ganz am Anfang. Und jetzt fange ich auch hier an. Humanisierung der Arbeitswelt. Das ist ja seit Jahrzehnten ein Thema. Früher hat man darüber geschätzt, dass man in Werkstätten bunte Schraubenzieher hat und sowas. Aber man hat schon sehr früh in den USA in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Ideen und Konzepte gehabt, in dass man gar keinen festen Arbeitsplatz mehr hat, sondern einen Arbeitsplatz zugewiesen bekommt, weil der Computer es ja nun möglich macht, dass Arbeiten, die in der Hauptsache am Bildschirm stattfinden, wo man also nicht ordnerweise was mitflippen muss, im Grunde genommen vollkommen frei sind. Ich kann heute hier, morgen da sein, wenn ich mich anmelde und bekomme meine Arbeitsumgebung an meinem aktuellen, momentanen Arbeitsrechner angezeigt, ist es doch in Ordnung. Und ne, diese Ideen, die haben sich nicht so durchgesetzt. Es gab einige Firmen, die es probiert haben. Und wenn wir heute zu Google gucken oder zu Microsoft, da ist ja auch eine ganz andere Arbeitswelt entstanden. Wenn man da reinguckt, am Anfang weiß man gar nicht, ist denn das jetzt hier ein Vergnügungspark oder arbeiten hier Leute? Da gibt es ja nun alles. Da gibt es Kindergärten mit Kinderspielzeug, da gibt es Kletterwände. Ich habe gesehen, da sind Billardtische, da sind Schlafräume, da sind wirklich große Ruheräume und so weiter. Da hat sich einiges getan. Natürlich müssen die Leute arbeiten, natürlich müssen sie Leistung bringen, aber in einer Umgebung, dass man nicht den ganzen Tag auf dem Hintern sitzen muss und irgendwie einen blöden Computer angucken muss, sondern hier ist man freier. Jetzt hat ein Pharmakonzern, Roche, einen Turm, ein neues Bürogebäude gebaut in Basel. Und dort wird diese Idee versucht, noch weiterzuführen, zu perfektionieren. Diese Bürolandschaften, die man dort plant und die auch zum großen Teil schon fertig sind, die sehen ganz anders aus als bisherige Großraumbüros. Sie kennen das vielleicht so aus einigen Fernsehberichten. Da hat man riesige Räume und da sind irgendwo dünne Papierwände. Die grenzen dann den einen Arbeitsplatz vom anderen ab. Das sieht aus wie so, was weiß ich, Legebatterien für Hühner oder sowas. Und da muss man dann drin hocken und sitzen und seine Arbeit erledigen. Alles andere als schön. Im 25. Stockwerk dieses Hauses, dieses Turmes, der da gebaut worden ist, hat man jetzt eine solche Landschaft eingerichtet. Und zwar, die wird aufgeteilt in unterschiedliche sogenannte Module. Es gibt also Module, die dienen einfach der Konzentration. Und das sind also Räume, Einzelzellen, möchte ich mal sagen, wo man sich hoch konzentriert irgendwelchen Gedanken hingeben kann, ohne gestört zu werden von anderen. Es gibt welche für die Zusammenarbeit, wo man zusammenkommt und gemeinsam redet, diskutiert, Probleme erörtert, Lösungen sucht. Es gibt auch hier Schlafräume, wo man sich mal eine halbe Stunde aufs Ohr hauen kann, so lange bis weh tut und dann wieder weiterarbeitet. Also, es gibt zum Beispiel eine Laptop-Bar. Da stehen Kaffeeautomaten, da kann man etwas essen. Das ist so atriumartig mit einem wunderschönen Ausblick auf den Rhein. Also irre, wirklich irre. Die Telefonboxen, die dort installiert sind, wo man in Ruhe Gespräche, auch mal private Gespräche führen kann, runden die ganze Sache meiner Meinung nach ab. Diese neue Arbeitswelt geht einfach darauf zurück, dass man herausgefunden hat, dass es gar nicht so effizient ist, wenn jemand nur auf dem Hintern sitzt und nur an einem Arbeitsplatz ist. Der Gesundheit nicht zuträglich. Viel besser ist es, wenn er seinen Klappcomputer nimmt und geht mal in die Kaffeebar oder geht mal irgendwo anders hin oder geht mal an die Kletterwand und klettert zweimal hoch und zweimal runter und setzt sich dann unten hin, ist auf ganz andere Ideen gekommen und kann wesentlich effizienter weiterarbeiten. Und das hat sich gezeigt in konzerninternen Untersuchungen, dass die Mitarbeiter nur noch 50% ihrer Zeit wirklich am Schreibtisch verbringen. Das neue Konzept ist also sehr dynamisch und sehr Mitarbeiter- oder menschenorientiert, muss man sagen. Man muss gar keinen festen Arbeitsplatz mehr haben. Man kann überall dort arbeiten, wo man will, und ist doch in einer Gemeinschaft. Auch die Kommunikation ist so ausgelegt, dass jeder sofort mit jedem kommunizieren kann, sprechen kann, schreiben kann, wie auch immer. Egal, wo er ist, er wird gefunden und es ist so, als würde er wirklich im Nebenbüro oder in der Nebenlegebatterie arbeiten. Also, der Leiter dieses Projektes, welches da von dem Immobilienmanagement aus durchgeführt wird, das ist der Jan Leib und Gut, der ist für Basel und auch für Kaiser August verantwortlich. Und der ist sehr zuversichtlich, dass mit dieser neuen Arbeitsumgebung eine wesentliche Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit erreicht werden kann und unterm Strich natürlich auch, dass sie besser, effizienter, konzentrierter, also kostengünstiger arbeiten und dennoch zufrieden abends nach Hause gehen. Das ist das Ziel dieses Projektes. So, und jetzt müssen wir es abwarten, inwieweit das funktionieren kann. Aber wie gesagt, die Großen in der EDV-Branche, die haben ja solche Konzepte seit Jahren schon verwirklicht und dort ist es ein Erfolgsmodell. Fangen wir mal von vorn an. Vergangenes Jahr wurde beschlossen, dass Deutschland eine Betreibergesellschaft für Autobahnen bekommen soll. Autobahnen, das, was mit Milliarden und Abermilliarden unserer Steuergelder gebaut worden ist und in großen Bereichen marode, ungepflegt, nicht gewartet ist, wo man notwendige Ausbauten und Reparaturen durch Geschwindigkeitsbegrenzungen ersetzt. Diese Fernstraßen, die Lebensadern einer Industrienation, wie wir es sind. So, und die sollen eine Betreibergesellschaft bekommen. Ja, jetzt wollte der Finanzminister Wolfgang Schäuble, dass auch private Investoren, also Versicherungsgesellschaften, Banken und so weiter, sich daran beteiligen dürfen sollen. Was ihn da geritten hat, weiß ich nicht, denn wie kann sich an einer solchen Betreibergesellschaft denn jemand beteiligen, der gar kein Geld da eingebracht hat, der da überhaupt nichts mit zu tun hat, beteiligen an fremdem Eigentum. Aber das ist natürlich für die Banken ein gefundenes Fressen gewesen, denn die haben ja in der Zeit, wo die Zinsen so niedrig sind, doch ganz schön zu kämpfen und müssen sich auf neue Gelderwerbsbereiche konzentrieren, die nicht so einfach zu finden sind. Ob jetzt der Antrieb von Versicherungen und Banken und der Druck auf Schäuble gekommen ist, mag ich nicht erkennen können, aber der Verdacht liegt zumindest nahe. Dobrindt, unser Verkehrsminister, und Sigmar Gabriel, der damalige Wirtschaftsminister, die waren nicht so ganz glücklich damit. Die haben dann aber irgendwo einen Kompromiss gefunden, dass man im Grundgesetz festschreiben sollte, dass diese Betreibergesellschaft vollständig im Eigentum des Bundes bleibt. Festschreiben im Grundgesetz. Die Autobahnen selbst, die sollten sowieso im Eigentum des Bundes bleiben, also eine Privatisierung und Verkauf der Autobahnen, wie das auch schon mal angedacht war, wo sich die Banken schon die Hände gerieben haben, die war im Prinzip vom Tisch. Also, man hat eine Einigung gefunden vergangenes Jahr. Allerdings kam Kritik aus den Ländern, weil diese Privatisierungspläne des Finanzministers haben doch einige aus ihren Höhlen gelockt. Und so mussten sich hier neue Gesprächsrunden bilden, um zu versuchen, in irgendeiner Art die Straßen zu finanzieren, die Reparaturen zu finanzieren und sie dennoch im Allgemeinbesitz zu lassen. Die Autobahnen, ist klar, aber einige Fernstraßen, wo der Bund gar nicht zuständig ist, die sollten ebenfalls mit in diese Betreibergesellschaft Obhut entlassen werden. Der Bund, der hat gesagt, okay, wir geben das Geld, also sagen wir auch, wo es lang geht. Die Länder sollen sich aber dann um das Bauen, Planen und so weiter, Genehmigung und sowas kümmern. Es sollte also nach etwa 6 Jahrzehnten, wo es anders gelaufen ist, eine zentrale Gesellschaft kommen, die vom Bund dominiert wird. Das war Stand der Dinge. Doch dann kam im Dezember vergangenen Jahres noch der Bundesrechnungshof und hat gesagt, Moment mal, so einfach ist das nicht. Ihr sagt zwar, die Privatisierung ist ausgeschlossen, aber es gibt ja eine Hintertür bei dem, was ihr da beschlossen habt, was ihr vorhabt. Auch wenn ganz klar ist, dass diese Teilprivatisierung und die private Beteiligung daran so weit vom Tisch ist und dass die Autobahnen Staatseigentum bleiben sollen und dass auch private Investoren keine Anteile an der neuen Gesellschaft bekommen sollen, da gibt es ja doch noch die Möglichkeit, dass diese Infrastrukturgesellschaft, die kommen soll, regionale Tochtergesellschaften einrichten können soll. Diese Tochtergesellschaften hätten aber das Recht, ihre Aufgaben an Dritte zu übertragen. Wer diese Dritten allerdings sind, sein sollen oder sein dürfen, das ist nicht definiert, das ist nicht geklärt. Und damit kann natürlich diese dritten Regelung auch eine Hintertür sein, damit doch noch private Investoren hier hineinkommen und Anteile und Mitbestimmung an den Bundesautobahnen und Fernstraßen erlangen können. Und jetzt soll das Grundgesetz den Verkauf generell untersagen und auch diese Sachen sollen noch geändert werden. Das ist aber bislang zwischen Bund und Ländern noch nicht so ganz klar, weil diese Zuständigkeiten über die Autobahn so viel durcheinander bringen, dass noch nicht einmal die Politiker richtig durchblicken, was, wann, wo, in welcher Situation, wie möglich ist und was ausgeschlossen ist und was eventuell noch ausgeschlossen werden soll. Also die Privatisierung ist immer noch nicht ganz vom Tisch. Ich meine, wenn wir mal einfach mal das Volk hören, da gibt es ja einige Umfragen, die haben ganz klar ergeben, dass und die Bevölkerung gegen einen, na sagen wir mal platt, Verkauf unserer von Steuergeldern hergestellten, bezahlten Fernstraßen ist. Und Schäuble, der wollte ja bis 49,9% davon an die Infrastrukturgesellschaft übertragen und da auch noch private Sachen zulassen. Gut, Gabriel hat sich ganz mächtig dagegen gewehrt. Es wird also wohl im Moment so sein, dass die Privatisierung durch neue Regeln, Verträge und Gesetzesänderungen künftig ausgeschlossen wird. Wenn da nicht etwas gekommen wäre, was eigentlich erstmal gar nichts damit zu tun hat. Doch, so ein bisschen schon. Und zwar diese PKW-Maut. Eigentlich heißt das Ding ja Ausländermaut. Denn Dobrindt hat ja nun wiederholt versprochen, dass der deutsche Steuerzahler nicht belastet wird damit, dass es kostenneutral ist und dass genauso viel wie an Maut auf den deutschen Autofahrer zukommt, ihm auch auf der anderen Seite an Steuer erlassen wird. Diese Geschichte stimmt ja nun schon nicht mehr. Die Maut ist ja mittlerweile das Gegenteil von dem, was Dobrindt immer behauptet hat. Sie ist nicht fair, sie ist einfach unfair, weil er musste so viele Klimmzüge machen, dass die EU der Sache zugestimmt hat, dass unterm Strich herausgekommen ist, dass diese Maut eine Art Umweltmaut ist. Sie ist zwar ökologisch und ökonomisch sinnlos wie ein Kropf, aber das scheint dem Mann ja nicht so zu stören. Wirtschaftlich sowieso, das sind sich alle einig. Aber es soll ja nun so sein, dass jemand, der ein umweltfreundliches Auto fährt, stärker entlastet wird. Aber genauso viel zahlt wie die anderen, die ein nicht so umweltfreundliches Auto fahren. Diese Verrechnung mit der Kraftfahrzeugsteuer ist also wirklich nicht mehr so, dass es kostenneutral ist, sondern einige Autofahrer werden dadurch geschont. Ist ja an sich nichts Schlimmes, weil es ja besser ist für viele. Und wir werden uns ja selbst wahrscheinlich irgendwann auch neue Autos kaufen, die umweltfreundlicher sind und dann möglicherweise auch davon profitieren. Nur, dann gibt es ja wieder ein Loch. Dann stimmt ja die ganze Rechnung von vorne und hinten nicht mehr, die ursprünglich mal aufgestellt wurde und mit der ursprünglich die Ausländer, was ist das für ein Scheißbegriff? Ich bin auf der ganzen Welt Ausländer, nur in Deutschland nicht, aber also die Nicht-Deutschen, undeutsch kann man auch nicht sagen, der Begriff ist auch von Verbrechern versaut worden. Ich weiß nicht, wie man es am besten, am freundlichsten ausdrückt. Also seid mir nicht böse, liebe Miteuropäer, die nicht in Deutschland ansässig sind. Das ist nun mal so. Aber dieser Wortbruch, ich meine, das sind wir ja nun alle gewohnt, jeder bricht seine Worte, die er irgendwann mal gegeben hat, in der Politik ganz besonders. Ich glaube, die Bundeskanzlerin hört ja auf, oder? Die hat doch gesagt, ganz klar im Fernsehinterview auf wiederholte Nachfrage, mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Gut, also wenn es sie jetzt gibt, dann kann sie ja nicht mehr. Anderes Thema. Aber wenn wir uns jetzt ganz klar nochmal daran halten, an das, was ursprünglich gesagt wurde, wie viel Geld durch diese Ausländermaut hereinkommen soll, dann muss man sagen, okay, jetzt werden aber die deutschen Autofahrer durchschnittlich belohnt dafür, weil einige sehr umweltfreundliche Autos fahren und andere, die ein altes Auto haben, weil sie sich kein neues leisten können, die gar nicht über die Autobahn fahren, sondern nur in Landstraßen um ein paar Nachbarorte, weil sie zum Arzt müssen, einkaufen müssen oder sonst wohin müssen, weil die Infrastruktur sich so konzentriert auf bestimmte Standorte, dass man nicht mehr an jedem Ort alles verfügbar hat und weil auch der Nahverkehr so weit abgebaut ist, weil er nicht effizient ist, kostendeckend ist, dass man ohne eigenes Auto kaum noch auf dem Land existieren kann. Ja, jetzt müssen wir also sagen, gut, wir werden also dieses Ziel, dieses wirtschaftliche Ziel der Maut, der Pkw-Maut, der Ausländermaut, die uns Deutsche bevorzugt, nicht erreichen. Wofür der ganze Unsinn war, das weiß keiner. Das sind einfach nur Machtkämpfe und irgendwelche, die Mautpläne sind meiner Meinung nach einfach anti-europäisch. Wenn wir jetzt mal überlegen, wenn diese Maut, diese Pkw-Maut ohne unsere Bundeskanzlerin dann tatsächlich umgesetzt werden würde, wenn diese Maut dann in Kraft tritt, was, wenn die rechtsgültig wird, wenn auch die EU dann wirklich nichts dagegen hat und wenn, was ich nicht hoffen will, die Österreicher mit ihrer Klage dagegen scheitern, dann muss man doch ganz ehrlich sagen, wären die Ausländer, unsere Umländer, unsere Miteuropäer doch blöde, wenn sie dieses Modell nicht nachvollziehen. Und wo sind wir dann wirtschaftlich kostenneutral, wenn ich in allen Ländern um mich herum plötzlich auch Maut zahlen muss, nur weil bei uns die sogenannten Ausländer mit einer Maut belegt werden? Ich meine, manchmal meine ich, die Politik denkt so weit, wie eine fette Sau springt. Das ist doch ganz klar, wenn dieses Modell wirklich durchkommt, wenn es in der Praxis umgesetzt wird, dann werden andere es nachmachen. Und dann zahle ich im Ausland als Ausländer viel mehr als das, was Dobrindt mit seiner Ausländermaut in Deutschland einnehmen wird. So, und wo ist es für mich kostenneutral? Wie kann man einen solchen Unsinn praktizieren? Wie kann man so etwas erzählen? Wie kann man sowas ernsthaft betreiben? Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja noch eine Überlegung dazu.
Wie war das bei der Einführung dieser kranken, vollkommen überteuerten Überwachung der LKWs auf Bundesautobahnen, jetzt mittlerweile auch auf Fernstraßen? Und dass man eine Onboard-Unit haben musste, dass von diesen Schilderbrücken die Kennzeichen der Fahrzeuge fotografiert wurde automatisch und dass auch die Software die Möglichkeit bietet, dass man so etwas ja auch für andere Fahrzeuge und für andere Zwecke einsetzen kann. Das ist in dieser Software verfügbar. Dass es also nicht nur darum geht, LKW zu erfassen, um zu kontrollieren, ob die auch gezahlt haben. Und wenn sie nicht gezahlt haben, dass man das Kennzeichen hat, möglicherweise auch noch das Bild des Fahrers. Diese Technologie, das war von Anfang an klar. Und es ist immer noch nicht geklärt, obwohl sich das verzögert hat bis zum geht nicht mehr. Ich habe wiederholt darüber gesprochen, dass diese 11 Milliarden an Vertragsstrafe immer noch in der Luft hängen und dass die Betreiber dieses Konsortium unseren Bürgern dieses Geld vertraglich schuldet. Aber okay, es sollte ja auf die Zukunft ausgelegt sein. Und nun könnte man, da bin ich ja wirklich ein Schelm, könnte man auf die Idee kommen, dass tatsächlich diese Überwachung damals schon so geplant war und deswegen diese Autobahnmaut mit einer solchen Vehemenz durchgezogen worden ist, gegen Sinn und Verstand, gegen jede wirtschaftliche Betrachtungsweise, weil man jetzt das Überwachen der Fahrzeuge, auch der Pkw, darüber machen kann. Und das kostet natürlich auch Geld, das wird die Betreibergesellschaft nicht kostenlos machen. Denn wie sollen denn diese ganzen wunderschönen Aufkleber auf der Windschutzscheibe von allen Fahrzeugen, die sich auf allen bundesdeutschen Straßen bewegen, und wir als Deutsche, wir sind ja benachteiligt gegenüber den sogenannten Ausländern. Wir müssen ja auch bezahlen, wenn wir auf unseren Landstraßen fahren, ob wir wollen oder nicht. Ja, wie sollen denn diese Sachen überwacht werden? Wie viele Guckpolizisten müssen denn eingestellt werden? Wir haben ja viel zu wenige. Wo soll denn das bitteschön gemacht werden, flächendeckend? Und hier sind die Ideen sehr, sehr weit fortgeschritten, dass eine solche Überwachung künftig mit von diesen Mautebrücken auf den Autobahnen und Fernstraßen durchgeführt werden soll. Gegen einen Obolus, gegen ein gewisses Entgelt. Diese Hintertür versuchen jetzt einige Politiker, die erkannt haben, was für eine Schweinerei dahinter stecken könnte, in vielen Gesprächen und Diskussionen auszumerzen, damit man ein möglichst lückenloses Rechtsgebäude erstellt, dass die Autobahnen und Fernstraßen wirklich im allgemeinen Besitz bleiben. Aber die Maut selbst und die daraus zu erwartenden Gewinne, das ist nicht, dass die sogenannten Ausländer das bei uns bezahlen und der Deutsche unterm Strich viel besser wegkommt, also eine vollkommen ungerechte Geschichte in Europa, sondern dass hier ein neues Geldschöpfmodell entstanden ist, dass wir als deutsche Autofahrer überwacht werden gegen Gebühr, um zu gucken, ob wir diesen angeblichen kostenneutralen Schritt in eine Zukunft der Ausländerbenachteiligung auch tatsächlich mittragen wollen. Anstelle die Kraftfahrzeugsteuer komplett abzuschaffen. Und jeder, der fährt, muss bezahlen. Das wäre ehrlich, das wäre fair, das wäre gerecht. Oder Die noch bessere Möglichkeit wäre, das Gleiche europaweit einheitlich zu machen. Und man könnte sich doch vorstellen, dass man europaweit die Spritpreise erhöht, europaweit die Kfz-Steuern und Mautgebühren abschafft. Und dann hätte man doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wer viel Sprit braucht, zahlt eben viel, weil er entweder viel fährt oder viel Umweltschäden verursacht. Wer keinen Sprit braucht, der zahlt eben nicht. Aber das geht natürlich auch nicht. Dann würden ja ganz, ganz viele Geschäftsmodelle, die am Rande dieser Maut immer wieder neu auftauchen und immer wieder neu in mächtiger Lobbyarbeit durchgedrückt werden, würden ja wegfallen. Wir werden also in eine Zukunft gehen, die möglicherweise uns das Autofahren nicht kostenneutral, wie versprochen, weiter ermöglicht, sondern wir werden viel mehr bezahlen müssen. Vor allen Dingen, wenn unsere Freunde, die Ausländer, dieses Geschäftsmodell auch für sich entdecken. Ja, Versprechen von Politikern. Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Danke, Frau Merkel. Wahrscheinlich ist es Ihnen auch schon mal aufgefallen oder sogar passiert, dass Sie irgendetwas kaufen wollen und gucken im Internet in Vergleichsportalen und finden da auch Preise. Und wenn Sie dann näher da drauf gucken, dann gibt es gar aber Zusatzgebühren. So nach dem Motto, also, du kaufst den Artikel X, der kostet 100 Euro. Zahlst du per Überweisung, musst du 3 Euro mehr bezahlen. Zahlst du per PayPal, musst du 5 Euro mehr bezahlen. Zahlst du per Nachname, musst du 8 Euro mehr bezahlen, weil ich ja noch verstehe. Zahlst du per was weiß ich was, musst du so und so viel. Das ist doch alles Lug und Trug und Geschäftemacherei und Lügerei. Sowas gibt's doch im Grunde genommen gar nicht. Aber ich glaube, es war Anfang Februar, da sind so die Überlegungen aufgekommen, in unserer politischen Hierarchie, etwas weiter oben, dass man so etwas künftig wohl verbieten muss. Online-Anbieter, die zusätzliche Gebühren verlangen, wenn man online bezahlt, wie auch immer, die dürfen für diese in der Hauptsache wohl gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden künftig, oder das ist die Idee, sollen künftig nicht mehr dafür Aufschläge berechnen dürfen. Das heißt also, ein Preis muss ein Preis sein und nicht hinterher noch irgendwo zusätzlich erhöht werden. Heiko Maas, der Bundesjustizminister, hat das mit Wolfgang Schäuble soweit vorgeklärt, dass man ein solches Verbot in Gesetzesform gießen will. Damit wird dann die Überweisung oder Bezahlung mit bestimmten Kreditkarten, Überweisungen selbst, SEPA-Verfahren, Lastschriftverfahren und ähnliches nicht mehr dafür Aufschläge berechnen dürfen, so wie es gedacht ist. Ich bin umgestiegen auf Internettelefonie, weil mir die Kosten bei der Telekom einfach zu hoch waren. Für meinen Anlagenanschluss habe ich eine Grundgebühr für einen S0-Kanal von knapp 30 Euro gezahlt. Und die Gebühren, die für die Gespräche erhoben werden, sind auch nicht so schön. Gut, ich habe natürlich die Möglichkeit, über Least-Cost-Routing zu telefonieren. Geht alles, die ändern aber laufend irgendwelche Tarife und Zeiten und sonst was. Es ist ziemlich kompliziert geworden. Ich kann dafür auch Abos irgendwo abschließen. Die kosten dann in der Regel auch wieder Geld. Ist alles Quatsch. Ich habe lange mit der Telekom gesprochen. Die Telekom war nicht in der Lage, mir eine vernünftige Lösung anzubieten. Es gibt zwar Lösungen, die das eventuell erreichen können. Ich kann also erstens meine alten Telefonnummer nicht mitnehmen, wegen Anlagenanschluss, sagt mir die Telekom. Ich kann die nicht portieren, zum Beispiel zu 1&1, wegen Anlagenanschluss, sagt mir 1&1. Ich rede mit denen seit über 3 Jahren über dieses Thema. Und es wurde immer gesagt, ja, es geht, aber dies nicht und das nicht und du kannst so nicht und deine Leitung, du hast eine zu geringe Übertragungsgeschwindigkeit und so weiter. Jetzt habe ich endlich mal stundenlang, nicht übertrieben,
auch Gespräche, Einzelgespräche, die über eine Stunde gedauert haben, dann haben schon die Leute gejammert daran, dass es so lange ist. Wirklich mehrere Stunden lang gesprochen. Also, es geht, ich könnte theoretisch diesen Anlagenanschluss nicht mitnehmen, aber ich könnte 10 Rufnummern haben, die über Voice-over-IP gehen. Gut, ich habe gesagt, dann machen wir das eben so, wenn ihr das nicht könnt, obwohl andere Anbieter, die Internettelefonie anbieten, eine Rufnummermitnahme von der Telekom, von einem Anlagenanschluss anbieten. Aber die sind noch teurer. Ja, und dann, nachdem wir dann so lange rumgehackt hatten, alles klar gemacht hatten, ich mich beschränkt habe auf 10 Rufnummern, die ich dann künftig habe und nicht mehr mein 100er-Bündel und so weiter, alles klar. Dann bekomme ich Post von 1&1 und dann sagt 1&1, sie wollten jetzt irgendwie, was weiß ich was, die Bestätigung von mir zur Rufnummernmitnahme und zur Kündigung des Anschlusses bei der Telekom. Ich habe gedacht, das kann ja nur eine falsche Geschichte sein. Betrifft mich ja nun gar nicht. Es geht ja nicht um Rufnummernmitnahme. Wir haben ja ganz klar gesagt, wenn ihr das nicht könnt, dann lasse ich eben meinen alten Telekom-Anschluss noch ein bisschen laufen und bekomme eine neue Rufnummer. Und bis ich allen das mitgeteilt habe und alle das geschnallt haben, dass ich neue Telefonnummern habe, dann melde ich meinen Anschluss ab. So, habe nichts gemacht. Aber ich habe auch nichts mehr gehört von 1&1. Irgendwann kam dann Mahnungen, ich soll das doch nun zurückschicken. Ich habe bei mir gedacht, seid ihr eigentlich blöde? Sagt mir, es geht nicht, die Rufnummermitnahme, und schickt mir dann irgendwie ein Ding, wo draufsteht, ich soll Rufnummermitnahme unterschreiben. Dann habe ich angerufen, mehrfach. Und da wurde mir gesagt, das geht nicht anders. Wenn wir bei dir so einen Vertrag machen, wo sich nichts an der Internetgeschwindigkeit ändert, sondern nur, wo du deine Rufnummern bekommst, neue Rufnummern, keine Mitnahme, dann muss der Vertrag bei der Telekom gekündigt werden. Habe ich gesagt, nee, ich kann doch nicht von heute auf morgen meine Telefonnummern ändern. Es ist einfach gar nicht möglich. Ich will das doch so, das habe ich doch ganz klar gesagt. Naja, ich habe gesagt, komm, dann vergiss den ganzen Scheiß, dann lassen wir es eben, wie es ist. Ich bekomme wieder eine Mahnung, ich habe wieder angerufen, ich bekomme wieder eine Mahnung oder irgendwas dringend. Ich habe wieder angerufen. Irgendwann haben sie mir dann, was weiß ich, noch mal eine Drohung geschickt und da habe ich dann endgültig die Schnauze voll gehabt und habe denen dann ganz klipp und klar erklärt, dass ich mich so nicht behandeln lasse. Wenn man mir Zusagen macht am Telefon, sie haben mir extra diese Sachen aufgezeichnet, telefonisch und vorher die Erlaubnis dafür eingeholt, dann will ich auch, dass sie so erfüllt werden und wenn nicht, dann wird eben gar nichts daraus. Ich kann so nicht. Ja, das hat man dann akzeptiert und das hat man dann eingesehen. Was mich bei der ganzen Geschichte eigentlich nur stört, das ist dieses vollkommen Unflexible. Die Telekom bietet mir SIP-Trunk an, mit dem ich die gleiche Funktionalität habe wie bisher beim Anlagenanschluss, der mich bei einem S0 knapp 30 Euro kostet, Grundgebühr, und SIP-Trunk liegt dann bei über 60 Euro. Das konnte mir die Telekom aber gar nicht sagen, das muss ich dann wiederum aus dem Internet rausholen. Und 1&1 ist nicht in der Lage oder will nicht die Anlagenrufnummern übernehmen, dann hätten wir das ja sofort machen können. An denen geht irgendetwas vorbei. Wenn ich mir überlege, dass Facebook und Google als Over-the-Top-Dienste, OTT, sagt man da heutzutage dazu, die Infrastruktur von diesen Kabelnetzbetreibern nutzen, um darüber kostenlose Telefonie anzubieten und andere Kommunikationen natürlich auch. Da hat McKinsey kürzlich diese Unternehmensberatung, eine kleine Studie dazu gemacht. Und die kommen zu dem Schluss, dass die kostenlosen Kommunikationsangebote von diesen OTT-Anbietern bis 2018 fast die Hälfte der gesamten Kommunikation übernehmen werden. Das heißt, McKinsey sagt, dass dann die Nachrichten, die wir verschicken, zu 60% und 50% aller Anrufe im Festnetz und 25% der Gespräche im Mobilfunk über OTTs vermittelt werden. Das heißt, dieser Markt, das ist ja nun kein kleiner,
Das ist ja ein 60 Milliarden Euro Markt in 2014 schon gewesen. Diese Telekommunikationskosten, die wir an diese Standardanbieter bisher bezahlen. Der wird das einfach nur wegbrechen. Und die Festnetzanrufe, naja, die gehen immer weiter zurück, weil vor allen Dingen die Jugend gar keinen Festnetzanschluss mehr haben will, sondern dann auch über soziale Netzwerke oder andere Anbieter kostenlos telefoniert. Und gleichzeitig müssen aber die bisherigen Kabelnetzbetreiber weiterhin Investitionen tätigen, um die Nachfrage nach mehr Bandbreite zu befriedigen. Also man muss das sehen. Die ändern sich nicht in ihren Gedanken, bleiben bei ihren hohen Grundgebühren, sind vollkommen unflexibel mit Rufnummermitnahme und Ähnlichem, müssen aber investieren, weil die Kabelnetze immer schneller werden müssen. Da gibt es ja auch gewisse Zwänge von der Regierung dazu. Und auf der anderen Seite brechen ihnen aber die Einnahmen weg, weil sie so beweglich sind wie eine Eisenbahnschiene. Wenn man wirklich versuchen will, ein solches Unternehmen in die Zukunft zu führen, dass es überleben kann, dann müssen sie sich einmal deutlich verjüngen, sowohl im Kopf wie auch in der Struktur. Und müssen wohl auf der einen Seite in Geschäftskunden investieren, aber auf der anderen Seite auch auf die Menschen und deren Bedürfnisse eingehen. Denn anders werden sie nicht die nächsten 20, 30 Jahre weiter wirtschaftlich bestehen können. Aber können Sie sich vorstellen, dass man bei der Telekom irgendwann mal kostenlos telefonieren kann? Ich weiß es nicht, das können Sie auch nicht. Da schickt sich jemand an, in die Fußstapfen von Angela Merkel treten zu wollen. Martin Schulz. Ja, Martin Schulz hat aber, bevor er als EU-Parlamentspräsident aufgehört hat, harte Strafen für Social-Media-Inhalte, die illegitim sind, die also Falschnachrichten darstellen, gefordert. Und nach seiner Meinung sollten diese Strafen aber auf europäischer Ebene eingeführt werden. Die EU-Kommission, die ist schon fleißig dabei, die Standards dafür zu entwickeln, die technischen Standards auszuarbeiten. Die sollen dann dafür sorgen, dass Polizei- und Justizbehörden Daten von Nutzern sozialer Netzwerke so einfach wie möglich und direkt bekommen können, zugreifen können darauf. Wenn der Benutzer beschuldigt wird, sogenannte Fake News oder Hate Speech zu verbreiten. Ist ja soweit eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber alles hat zwei Seiten. Dazu hat nämlich bereits die European Telecom Standards Institute, ETSI, eine Spezifikation entwickelt, die nennt sich E-Warrant. Schreibt sich kleines E, großes W-A-R-R-A-N-T. Einen, ja, man könnte sagen, elektronischen Haus- oder Durchsuchungsbeschluss. Und das soll dann folgendermaßen funktionieren. Die Betreiber sozialer Medien sollen eine extra Schnittstelle frei halten müssen, über die Behörden zugreifen können auf Verkehrsdaten, Chatprotokolle, Historie und so weiter. Das heißt, die müssen auf spezielle Server, diese Betreiber, diese Daten speichern, auch verdachtslos, anlasslos, was also verboten ist, noch. Und dann sollen irgendwelche Behörden, sagen wir mal so, also Polizei, Geheimdienst, irgendwie Staatsschutz, Staatsanwaltschaft und so weiter, über diese ETSI-Schnittstelle zugreifen dürfen. Natürlich nicht Unbefugte, wobei befugt muss noch definiert werden, wer das ist. Diese E-Warrant soll eine XML-Datei verfügbar machen, dass man es direkt mit dem Rechner weiterverarbeiten kann, und soll Angaben enthalten zur Person, das heißt, man muss ja wissen, auf wessen Daten will man zugreifen, und es muss aber auch drinstehen, welche Tat
dieser Person vorgeworfen wird. Das heißt, mein Betreiber kriegt gesagt, hier der Rudolf, der sucht nach Drogen im Internet und jetzt wollen wir den durchsuchen. Was meinen Betreiber das angeht, das finde ich irgendwo schwierig. Naja, gut. Die müssen aber erklären, dass sie die Erlaubnis dazu haben. Es gibt aber weiterhin die Möglichkeit, dass man eine Markierung in diese Abfrage hineinbringt. Die heißt dann Is Emergency. Und wenn die angeklickt ist, dann muss die Behörde keine schriftliche Genehmigung vorlegen, sondern beruft sich eben dann auf Gefahr im Verzug, auf eine mündlich erteilte Erlaubnis. Wer das nachprüfen, nachhalten will, das finde ich also überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ja, und wenn das jetzt schon alles wäre, würde ich sagen, na ja, da muss man dagegen kämpfen. Aber jetzt kommt der Knaller überhaupt. Diese IBA-RAND, das ist quasi ein Zusatzprotokoll zu einem bereits 16 Jahre bestehenden europäischen Cybercrime Convention genannten Protokoll. Und in diesem Protokoll eingeschlossen sind nicht nur die EU-Mitgliedstaaten, sondern insgesamt 50 Unterzeichnerstaaten. Das heißt, eine Staatsanwaltschaft in Südafrika, in der Dominikanischen Republik oder wo auch immer, könnte einen solchen Durchsuchungsbeschluss auch als Gefahr im Verzug an einen deutschen Provider senden und der müsste Auskunft über mich geben. Diese Art der Überwachung, die dann möglich wäre, ist gegen die Menschenrechte, ist gegen alles, was normal ist. Wie soll denn irgendein kleiner Staatsanwalt in irgendeinem Land, der diese Sachen mit unterzeichnet hat, wieso kann denn der das Recht haben auf jemanden in Deutschland, in England, in Frankreich oder in Polen oder auf dessen Daten zugreifen zu können, einfach aufgrund einer digitalen Erklärung, die überhaupt keiner überprüfen kann oder überprüfen will. Die Überwachung von Clouds macht denen noch ein bisschen Probleme, denn wenn jemand in deiner Cloud da Sachen verschlüsselt gespeichert hat, dann wird es nicht mehr ganz so einfach. Dann kann man diese Daten zwar rausgeben, aber den Einzelnen kann man natürlich nicht zwingen, diese Sachen zu entschlüsseln und zur Verfügung zu stellen. Das ist also noch etwas, wo Sie Kopfschmerzen dabei haben. Aber alles andere, alle digitalen, sozialen Medien, alle Dienstleister, die da im Internet unterwegs sind, die werden sich künftig an so etwas halten müssen. Ja, Martin Schulz. Und wenn du dann Bundeskanzler sein würdest, würdest du die Sache bestimmt gutheißen, oder? Dankeschön. So, das soll's dann für heute gewesen sein. Ich wünsche allen, die bis hierher durchgehalten haben, ein wunderschönes Osterfest. Drücke die Daumen, dass das Wetter besser wird, als die sogenannten Frösche vorhersagen. Die Wetterfrösche meine ich da. Schaut bitte nochmal in den Shop hinein. Da gibt es noch ein paar Sachen, die den April möglicherweise erträglicher machen in Bezug auf Wasserfestigkeit. Ach ja, und Bitty, den gibt's natürlich nach wie vor, unsere kleine, schlaue Eule. Wer den am Ostermontag in der Fernsehsendung vermisst, der hat recht. Bitty will eine Wanderung zu Ostern machen, wird also da nicht dabei sein, dafür kommt er aber dann in der darauffolgenden Sendung wieder und hat mir versprochen, etwas mitzubringen. So, das war's dann für heute. Ich tue den Daumen nach oben und wünsche allseits ein frohes, geruhsames Osterfest. Und wer wegfährt, kommt gesund zurück. Bis Montag zur Fernsehsendung oder bis in 2 Wochen zum nächsten Audiocast. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.